erlitten. Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist laut einer Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes rechtswidrig. Im konkreten Fall ging es um drei Somalier, die von Frankfurt-Oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden. Innenminister Dobrindt sieht aber dennoch keinen Grund, etwas an der Praxis zu ändern.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock ist zur Präsidentin der UNO-Generalversammlung in New York gewählt worden. Sie war die einzige Kandidatin für das Amt. Bei der geheimen Wahl erhielt Baerbock 167 Stimmen. Sie tritt ihr Amt Anfang September an. Aus New York Martin Ganselmeier.
In ihrer Rede nach der Wahl kündigte Baerbock an, dass sie sich in ihrer einjährigen Amtszeit um die Interessen aller 193 Mitgliedstaaten kümmern will. Gleichzeitig werde sie sich für Reformen einsetzen, um die Vereinten Nationen auch in schwierigen Zeiten zu stärken.
Die Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Das Gespräch in Istanbul dauerte etwa eine Stunde. Einen Durchbruch gab es nicht. Beide Seiten vereinbarten aber erneut, Kriegsgefangene auszutauschen, diesmal vor allem schwer verletzte und junge Menschen. Außerdem sollen tausende Leichen übergeben werden. Mit Unterstützung des Software-Milliardärs Hasso Plattner soll ein neuer Universitätsstandort in Potsdam entstehen. Das teilten dessen Stiftung und die Landesregierung mit. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.
Bei den French Open in Paris ist Turnierfavorit Novak Djokovic ins Viertelfinale eingezogen. Er besiegte den Briten Cameron Norrie klar in drei Sätzen. Damit trifft Djokovic übermorgen auf den Deutschen Alexander Zverev. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht ist es gering bewölkt und überall trocken. Später im Norden etwas Nebel bei 12 bis 7 Grad. Morgen wird es meist freundlich und es bleibt trocken bei 23 bis 26 Grad.
ARD Jazz.
Und herzlich willkommen zu dieser Spotlight-Ausgabe mit
Beate Samson,
Ulrich Habersetzer und
Roland Spiegel.
Wer die Wahl hat, hat es besser.
Und wir genießen das hier in dieser Sendung in musikalischer Hinsicht. Wir wählen nämlich besondere Jazz-Alben aus.
Hören wir Gutes und reden darüber.
So heißt unsere 2022 mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnete Sendung von BR Klassik.
Hier überraschen wir uns gegenseitig mit den Jazz-Erscheinungen, die uns besonders faszinieren.
Und wir wissen dabei nicht, was die anderen beiden mitgebracht haben.
Ja, ein Ratespiel also für Sie und für uns. Aber noch viel mehr eine Chance zum ganz unmittelbaren Austausch über Töne.
Frei, ohne Einschränkungen und spontan ist dieser Austausch.
Und jetzt geht's los. Roland Spiegel beginnt.
Ja, und ich denke, wir starten einfach gleich mit Musik und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das nie erkennen werdet.
Thank you.
Ja, Beate Samson, Ole Habersetzer, was habt ihr gehört?
Das sage ich später. Ich glaube, ich schildere jetzt erstmal ganz...
Klavier habe ich gehört.
Ja, das genau. Stimmt, das habe ich auch gehört.
Ich will auch das Inhaltliche wissen, ja, noch, erst noch keine Namen.
Genau, aber ich möchte jetzt erstmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz die Lage hier schildern. Ja. Kaum hatte die Musik begonnen, haben sich meine beiden Kollegen Ulrich Habersetzer und Roland Spiegel weit zurückgelehnt in ihren... Die Lehnen haben schon nach hinten nachgegeben. Geknallt. So entspannt waren die beiden und haben sich also... Honigkuchenpferdmäßig angegrinst. Der eine sagte, ich glaube, ich weiß ganz genau, was es ist. Also irgendwie so in der Art, sowas in der Art dachte ich mir schon, oder? Wie war das nochmal, Uli?
Ja, also Ich habe schwer damit gerechnet, dass der Roland heute diese Musik mitbringt.
Und warum eigentlich?
Sie passt so gut zum Thema der Sendung, hören wir Gutes und reden darüber. Mhm. Sie passt so gut, wie soll ich sagen, in den Veröffentlichungsplan eines gewissen Labels. Und sie passt eigentlich so gut in das Jahr 2025. Das ist, ja, ein Musiker ist in diesem Jahr so ganz häufig vertreten aufgrund gewisser Dinge. Und just in dieser Sendung wird er wieder vorkommen. Und das ist eigentlich schön.
Wunderbar. Ich muss sagen, ich war mir meiner Sache nicht so sicher. Jetzt denken Sie... Bestimmt, liebe Hörerinnen, welcher Sache war sie sich nicht so sicher? Uli Habersetzer spielt hier auf eine Person an, die er ja schon erklärt hat, die Sie wahrscheinlich auch alle kennen. Ich habe aber trotzdem gedacht, im ersten Moment, als ich das gehört habe, ich habe an eine andere Person gedacht. Ich dachte einen Moment lang, könnte das Musik sein, die im bayerischen Chiemgau aufgenommen worden ist?
Ah.
Ja, ich dachte, ich sage den Namen jetzt und sage ihn... Naja, ich würde es nicht Wissen nennen, aber in der Annahme, dass er es nicht ist. Ich dachte im ersten Moment an Abdullah Ibrahim, weil diese Musik eine solche frohe Botschaft aussendet und auch ein bisschen was hat, wo man sagt, es ist an den Ecken auch ein bisschen ungeschliffen, was auch einen besonderen Reiz ausmacht, dieser Musik. Und deswegen war das meine erste Vermutung, aber ich beharre nicht darauf.
Ich auch nicht. ich würde ganz weit weg vom Chiemgau ist die Musik nicht aufgenommen. Also ich glaube, sie ist so 250 Kilometer entfernt
das
Richtung
müsste ich
Osten.
Nachschauen, ja. Auf jeden Fall Richtung Osten.
Genau, ich denke, sie ist in Wien aufgezeichnet.
Mal, genau. Sie ist in Wien aufgezeichnet und zwar am 9. Juli 2016 im Musikvereinssaal in Wien. Und diesen Saal kennt alle Welt, weil da ja immer das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ist, das per Fernsehen übertragen wird. Das hier wurde nicht per Fernsehen übertragen, aber eben Gott sei Dank aufgenommen. Es war ein einziger Pianist, der nicht sonst noch Wurzeln im Chiemgau hat. Und sollen wir den Namen sagen?
Ja,
Uli,
bitte.
Du wirst ihn sagen?
Nein, Roland. Es ist,
also es ist Keith Jarrett, der am 8. Mai dieses Jahres 80 geworden ist. Und deshalb wurde eben diese Aufnahme von ihm jetzt veröffentlicht, und zwar am 30. Mai. Eben seltsamerweise mit etwas Verzögerung, was aber uns ganz gut passt, weil es dann zeitnah am Sendetermin ist.
Ich glaube, Keith Jarrett hat einer Person in diesem Raum auch mal in einem Interview gesagt, dass er gar nicht so viel gibt auf Geburtstage. Vielleicht liegt es auch daran, dass es nicht an seinem Geburtstag oder ganz nah an seinem Geburtstag veröffentlicht worden ist.
Das könnte auch sein, ja. Und das war jetzt ein Teilstück einer, sagen wir, Einheit von 10 Stücken. Es war eben New Vienna Part 9. Und das heißt New Vienna, weil es schon mal ein Vienna-Konzert von Keith Jarrett gab aus der Wiener Staatsoper. Und es ist eben eine neue Veröffentlichung, eben ein anderes Wiener Konzert, aufgenommen bei der letzten europäischen Solotournee, die Keith Jarrett gab. Und es gibt ja aus dieser Tournee bereits 3 Alben. Es gibt eine Aufnahme aus München, eine aus Budapest, eine aus Bordeaux und jetzt eben noch aus Wien.
Und da natürlich gleich die Frage, warum braucht es diese 4 Alben?
Warum stellst du meine Frage?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich hätte nie gedacht, dass man aus derselben Tournee wirklich so viele Alben ziehen kann. Aber ich habe dieses Album gehört und habe festgestellt, da ist vieles drin, auf das ich eigentlich nicht verzichten möchte, wenn ich es mal kenne.
Vielleicht sollten wir aber trotzdem an dieser Stelle einmal noch kurz sagen, warum jetzt zum Beispiel diese Aufnahme aus dem Jahr 2016 erscheint und warum überhaupt so viele Live-Aufnahmen mit Keith Jarrett erscheinen, die doch schon etliche Jahre zurückliegen. Das hat ja auch einen Grund, nämlich den, dass er nicht mehr auftritt und nicht mehr öffentlich spielt.
Ja. Aus gesundheitlichen Gründen kann er nicht mehr auftreten. Und deshalb wird natürlich alles das, was er gespielt hat und was alles auch aufgezeichnet worden ist bei seinen Tourneen, nochmal daraufhin überprüft, ob man es veröffentlichen kann. Und es ist natürlich auch so, dass viele Fans darauf warten.
Und ich würde sagen, man tut dir sicherlich nicht unrecht, Roland, wenn man dich als einen Fan bezeichnet, oder?
Sagen wir so, grundsätzlich, wenn man neutral über Musik auch etwas berichten sollte, darf man nie komplett der Fan sein. Und es gibt auch Dinge an Keith Jarrett, die ich gar nicht leiden kann. Manchmal die Art, wie er mit dem Publikum umging, dass er ziemlich ungehalten reagierte, wenn jemand gehustet hat oder mit Blitzlicht fotografiert hat. Aber sagen wir, von sehr vielen Tönen, die er in die Öffentlichkeit geschickt hat, bin ich schon sehr beeindruckt.
Auch und von denen auf diesem
auch von
Album?
Denen. Und mich würde ja noch interessieren, was ihr von diesem Stück jetzt haltet. Ihr habt schon erwähnt, diese positive Stimmung. Aber es kann natürlich auch sein, dass man sagt, Mensch, das ist doch wahnsinnig einfach. Immer Tonika, Subdominante, Dominante und dann ein paar Mal kleine Ausweichungen in andere Bereiche. Aber sehr einfaches Schema. Ein Dreitonmotiv, das dem Ganzen zugrunde liegt. Das Ganze ist in D-Dur, also auch nicht jetzt eine besonders entlegene Tonart. Aber vielleicht gibt es Argumente für die Schönheit dieser Einfachheit.
Die gibt es sicherlich. Und mir ging es tatsächlich so, dass ich nicht vollständig mitgerissen war, sagen wir es mal so. Ja, sondern mir so irgendwie gedacht habe, okay, das ist nett, das ist ganz schön. Aber es hat auch, also auf mich persönlich, eine Spur harmlos gewirkt. Also das ist jetzt wirklich, das ist, also jetzt fallen wahrscheinlich ganz viele Leute, würden jetzt am liebsten über mich herfallen wahrscheinlich, aber ich hätte ein bisschen mehr Überraschung gebraucht. Mhm. Irgendwie dann doch, ja.
Ich finde es so spannend, also das Vienna-Konzert oder dieses New Vienna, das Album, ich habe das nicht in Gänze gehört, ich habe den Anfang gehört, also die ersten zwei oder drei Stücke, aber das Münchner Album kenne ich sehr gut und ich finde es so spannend, dass diese Alben, soweit ich weiß, die ganzen Konzerte darstellen. Also das Münchner Album ganz sicher, da ist nichts rausgelassen. Und da finde ich es so spannend, dass man diese Entwicklung über die Konzertstrecke drin hat. Und da sind Dinge drin, die sind wahnsinnig aufgewühlt, die sind sperrig, die sind kantig, die bersten fast. Und dann gibt es eben diese Lichtmomente, die fast, ja, wenn man sie rausgreift, fast zu harmonisch sind, aber im Laufe dieses Konzerts dann einem so eine Vielfalt vermitteln. Und zumindest beim Münchner Konzert weiß ich's und bei diesem auch, er hat die Konzerte mit Somewhere Over the Rainbow beendet. Und das ist ja auch so ein Stück, das so ganz unglaublich, ja, wohlklingend und fein und schön ist. Und er hat es schon oft gemacht. Also es gibt auch aus früheren Jahren Aufnahmen von ihm von Somewhere Over the Rainbow als Zugabe. Und es ist immer so, dass ich das Gefühl habe, er geht so eine Reise an durch seine Konzerte, in der ganz viel vorkommt, was ja unser Leben ausmacht. Also sehr viel Kontrast, sehr viel auch Dissonanz, sehr viel Hartes. Aber es endet dann oft mit einem Stück, das Somewhere Over the Rainbow ist und das einen sozusagen versöhnlich zurücklässt. Und das finde ich so spannend.
Das habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber das Schöne an dieser Version von Somewhere Over the Rainbow ist, dass da Gegenstimmen drin sind, die vorher in keiner seiner Versionen vorkommen. Das zeigt, dass er eben auch aus ganz vertrautem Material immer wieder was Neues macht. Und das hier ist eben auch schon quasi Ende des Konzerts, da geht es nochmal ganz stark ins Licht hinein,
genau,
und während der Anfang sehr wühlend und düster ist.
Ich glaube eben, man braucht auch diese ganze Konzertstrecke, um auch sich in diese Musik fallen zu lassen.
Haben wir denn noch was aus dem wühlenden Kontext?
Sagen wir, ich habe etwas aus einem ganz anderen Kontext rausgesucht. Nicht was Wühlendes, aber ein langsames Stück, das an zweiter Stelle des Konzerts stand und das ich eine Ästhetik finde, die ich bei Keith Jarrett genau in dieser Ausprägung eigentlich noch nicht gehört habe. Das ist sowas ganz Fahles, sehr, sehr Langsames und ganz Zartes. Und ich denke, in diese Welt sollten wir uns jetzt zart hineinbegeben.
Sehr gerne.
Keith Jarrett mit New Vienna Part 2, aufgenommen am 9. Juli 2016 im Musikverein in Wien und jetzt am 30.05. erschienen als Album mit dem Titel New Vienna.
Ja, und was kann ich sagen? Mir hat jetzt sehr, sehr gut gefallen, auch diesen Aspekt, diesen Kontext zu hören aus dem Album. Und da wird mir auch sehr viel klarer, was ihr vorhin schon erläutert habt, ja, was da ist. Also dem fühle ich mich insgesamt viel näher, ja. Also diesem auf eine gewisse Weise auch Suchenden, da kann ich mitgehen. Und du hast es vorhin als fahl bezeichnet. Es hat schon eine gewisse Traurigkeit, aber für mich eine doch auch trotzdem sehr lebendige Ausstrahlung, ja, in dieser großen Melancholie. Wunderbar. Also jetzt bin ich sehr gut geerdet und bereit für die nächste Musik.
Ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt zu diesen Tönen sagt. Ich würde sagen,
sitzt schon auf Kohlen.
Sie sind schon ein bisschen anders als das, was wir gerade gehört haben. Ja, also ein bisschen andere Musik, ja, würde ich sagen.
Anders kontemplativ,
ja,
oder?
Ja, 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 genau, genau, genau.
Wow, der Hammer.
Schießt los.
Ja, mein Gott, was soll man sagen? Es ist natürlich im Rahmen einer großen Tradition, die hier fortgesetzt wird, die begonnen hat mit, würde ich jetzt sagen, Django Reinhardt. Ja,
absolut.
So. Und das klingt aber so, wow, over the top auf eine gewisse Art und Weise und so hochmusikalisch. Also dieses Stück kann man sich wahrscheinlich 30 Mal hintereinander anhören und jedes Mal nochmal eine Entdeckung machen. Also so klingt das für mich. Das ist wie so eine Wundertüte, aus der die Töne nur so heraus, wow, ja, ja, geschossen werden und dann aber sich verbinden zu einem Feuerwerk, das also in sich genommen alle Farben abdeckt und einfach staunend steht man da und freut sich und möchte natürlich als nächstes auf dem Tisch tanzen, wenn man nur noch so gut tanzen könnte, dass man zu dieser Musik das noch schaffen würde.
Ja, oder wenn ja halt keine Mikrofone stehen.
Ja, genau, also die stehen natürlich im Bild. Ja, ja. Also großartig. Und ich glaube, könnte es sein, dass zumindest ein Musiker, der hier mitgespielt hat, jemand ist, den du neulich mal live nicht nur erlebt hast, sondern vielleicht sogar mal...
Also, wie soll ich sagen, er hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ja, genau.
Ja, ja, da also, der Sache kommen wir näher.
Genau. Hier. Und ist das für dich ein guter Hinweis oder weißt du es eh schon, Roland?
Ich wollte noch mal bei dem Stück bleiben.
Na,
weil
bitte.
Ich war unbedingt hochgradig fasziniert.
Ja.
Also ganz wunderbar, herrlich. Also ich muss ja nicht selber körperlich tanzen, aber meine ganzen Sinne haben getanzt, ja, als wir das gehört haben.
Ja.
Irrsinnig gut gespielte Klarinette und dann diese Leadgitarre mit einer Attackenschärfe und Präzision, die mich total beeindruckt hat. Und eigentlich müsste ich die Musiker kennen, die da gespielt haben, weil ich jahrelang immer in Augsburg beim Django Reinhardt Memorial Festival war und möglicherweise war da einer von den Leuten auch. Aber ich stehe auf dem Schlauch. Allerdings das Stück, das war After You've Gone.
Mhm.
Und das ist ein Standard, gerade dieser Gypsy Swing Stilrichtung, der tausendmal gespielt worden ist. Und dass das dann so frisch rüberkommt, dass ich mir sage, Mensch, so habe ich das Stück noch nie gehört. Das ist richtig klasse. Und dass es eben ohne Extravaganzen einfach musikantisch so sprühend ist.
Mhm.
Ja, aber ich wage jetzt keine These, wer es ist. Ich dachte einen Moment lang an den Gitarristen Digno Schneeberger, aber du hast den vielleicht schon vor 10 Jahren getroffen und nicht erst kürzlich, dann war das nicht.
Also ich habe auch den Gitarristen nicht getroffen.
Sondern
den Klarinettisten.
Ja.
Der Klarinettist ist auch der Bandleader und er heißt Giacomo Smith.
Yes.
Giacomo Smith ist, wie der Name schon sagt, in Italien geboren, aber in Amerika aufgewachsen. Also seine Eltern sind sozusagen, haben sich zwischen diesen beiden Ländern entschieden oder kommen aus diesen beiden Ländern. Und mit 10 Jahren hat er mit Klarinette angefangen, vorher schon Klavier, dann ist er zum Saxophon gekommen und hat dann in Boston studiert und sich sozusagen ein bisschen auf die amerikanische Musik fokussiert, Jazz gemacht. Aber er hat mir das erzählt, weil wir ihn vor kurzem in München aufgezeichnet haben. Er hat dann quasi im Geheimen so ein bisschen die Musik von Django Reinhardt entdeckt und hat es erstmal auch nicht unbedingt gespielt, aber war fasziniert davon. Und er meinte auch, dass sozusagen der europäische Teil in ihm ganz besonders auf diese Musik angesprungen ist. Und jetzt lebt er in London und ist aber, ja, ich sag mal, in ganz Europa vernetzt und spielt mit ganz unterschiedlichen Musikerinnen und Musikern da, aber eher aus dem Bereich, ich sag mal, des neuen traditionellen Jazz, auch sowas gibt's, und steht eben für eine, ja, sehr, ich sag mal, ernsthafte Beschäftigung mit der Tradition, die er aber dann neu übersetzt. Und ich habe ihn eben gefragt, was der Reiz für ihn an dieser Art des, er nennt's Jazz Manouche ist,
ja,
und auch Manouche heißt sein Album.
Mhm.
Das aktuelle Album, aus dem diese Musik war. Und er hat gesagt, für ihn ist ganz faszinierend, dass er hier mehr spielen kann und muss in der Musik. In moderneren Jazzstilen kommen mehr Akzente vom Schlagzeug oder vom Klavier, die beide hier nicht da waren. Und hier gibt es eben die Akzente des Kontrabasses und der Rhythmusgitarre.
Mhm.
Und dazu hat er als Holzblasinstrumentalist wahnsinnig viel Freiheit. Und dann gibt es oft auch den Punkt, dass die Akkorde nicht so schnell wechseln, sondern die Harmonie bleibt länger stehen. Das heißt, er hat über eine Harmonie mehr Möglichkeiten, mehr zu liefern. Und quasi alles, was synkopisch passiert, an, also sozusagen gegen den Takt und an Akzenten, die ein bisschen dagegen sind, kommen von ihm, weil der Rest ist sehr gesettelt und das reizt ihn total. Und das fand ich als Erklärung auch sehr spannend, warum er hier auch so, ich sag mal, überbordend spielt. Mhm. Er hat einen wahnsinnig guten Gitarristen an seine Seite geholt. Das ist Moses Rosenberg. Und Moses Rosenberg ist der jüngste Bruder von Stochelo Rosenberg, der doch sehr berühmt in dieser Jazz-Manouche-Szene ist. Und eben die zwei haben sich zusammengetan. Und mit dabei sind noch zwei, die, ja, wie soll ich sagen, solistisch weniger in Erscheinung treten, aber wahnsinnig wichtig sind für die Band, nämlich Remy Oswald, ein Rhythmusgitarrist, und William Bernard, Kontrabassist. Und aufgenommen haben die in London, und da gibt es eine kleine Geschichte. In der Pause hatten sie alle Hunger und es gab aber drumherum nicht wahnsinnig viel zum Einkaufen. Und dann gab es aber so ein, ja, ein Kiosk, und da gab es Süßigkeiten. Und ganz besonders liebten alle die Süßigkeit Mr. Tom. Das ist so ein Erdnussriegel. Und Giacomo Smith ist ein sehr spontaner Mensch. Und prompt hat er diesem Süßigkeitenriegel ein Stück gewidmet. Es heißt Mr. Tom, und das hören wir jetzt. Klarinettist Giacomo Smith mit seiner Komposition Mr. Tom von seinem aktuellen Album Manouche. Am 30. Mai ist das Album erschienen.
Ich finde das ganz spannend. Also Jazz Manouche ist ja ein stehender Begriff. Und ich glaube aber, es gibt nicht so viele Bands, die einen Klarinettisten mit dabei haben in dieser Spielart, oder? Es sind doch meistens vielleicht Geiger dabei, natürlich Gitarristen, Gitarristinnen.
Allerdings gibt es auch eine sehr, sehr alte Django Reinhardt-Besetzung, wo zwei Klarinetten dabei sind. Also die Tradition ist schon da. Und Giacomo Smith sagt eben, es ist halt ein Instrument aus Holz. Und Holzinstrumente passen gut zusammen. Also deswegen, aber es ist schon weit weniger oft die Klarinette dabei als die Geige.
Also das macht natürlich aber trotzdem auch nochmal so einen Horizont auf.
Was ich auch total spannend fand, in dem Konzert, in dem ich ihn in München erlebt habe, hat er zum ersten Mal mit dieser Besetzung zusammengespielt. Aber alle Stücke wurden auswendig gespielt. Und er hat eben auch Kompositionen der anderen gespielt. Und beim Soundcheck hat er in Bezug auf ein Stück zum Gitarristen gesagt, teach me the tune. Und er hat beim Soundcheck ein Stück gelernt und es nachher im Konzert auswendig gespielt. Und er meinte auch, du wirst niemand sehen, der auf einer Theaterbühne aus einem Heft Shakespeare vorliest. Mhm. Wenn du auf die Bühne gehst, dann musst du auswendig spielen, weil dann kannst du improvisieren.
Okay.
Also finde ich ein sehr interessantes Statement. Ja. Und ist natürlich auch so in Bezug auf diese traditionelle Jazzmusik total nachvollziehbar. Bei komplexeren Sachen weiß ich es nicht genau, aber sozusagen als Grundgedanken finde ich es sehr spannend.
Absolut. Sehr, sehr spannend. Giacomo Smith, auf jeden Fall a name to remember. Und du hast aber auch noch was
ein von Stück
ihm.
Hätte ich noch. Das ist auch sehr bekannt. Und da hören wir aber auch noch mal eine andere Klangfarbe von ihm. Ja, zack, vorbei.
Hoppla.
Das war natürlich der Tiger Rag und hier hat Giacomo Smith als Saxophon gespielt.
Genau.
Ja, vom Album Manouche, das vor kurzem erschienen ist. Wir hören weiteres Gutes.
Ja, ich denke schon. Ich bin gespannt. Ich bringe auf jeden Fall jetzt mal ein neues Instrument auch noch mit ins Spiel. hören wir Gutes und reden darüber. Wir sitzen hier zusammen, Roland Spiegel, Ulrich Habersetze und ich. Und die beiden Kollegen schauen beide recht nachdenklich und fragen sich, welches Instrument hat sie denn gemeint? Und wer hat da überhaupt gesungen,
oder? Ich würde sagen, zwei Instrumente.
Ja,
eben,
eigentlich
die Stimme,
ja, genau.
Und
ja, ja, genau.
Ja, ein Blechblasinstrument.
Wir sind ja in dieser Sendung sehr vorsichtig, ja, ja, wenn es um die Unterscheidung zwischen Kornett und Trompete geht. Das ist unser Running Gag,
ich,
jetzt schon seit einigen
Sendungen.
Ich werfe
jetzt noch was rein und Flügelhorn. Aber,
auch das kommt ja auch noch dazu. Ja, ja. Uiuiui. Genau. Also, wenn es euch erleichtert, ist es eine Trompete. Und es wird also als Blechblasinstrument nur eine Trompete auf diesem Album gespielt. Hilft es?
Noch nicht.
Es ist auf jeden Fall beruhigend.
Ja, ja, genau. Ja,
ja, ja. Hauptsache.
Und das ist toll. Ich glaube, wir haben uns in der Anzahl der Menschen, die Musik machen, immer zum Ende hin gesteigert.
Genau, ja, also immerhin.
Ist, ja. Ich glaube, ich habe schlussendlich dann 5 Leute gehört, die hier gespielt haben.
Ja, genau. So ist es ja. Und ich würde auch nicht wissen, wer es ist. Denn von dieser Band hat man einfach noch nie vorher gehört. Und so viel sei verraten. Und sollen wir einfach noch was hören oder soll ich euch sagen, wo sie herkommen? Oder
noch
möchtet ihr noch
hören,
einen Tipp?
Ja, fände ich super. Ja,
dann
genau.
Lasst uns doch einfach das nächste Stück auch noch hören. Und dann lösen wir auf. Here you go. Ja, ist schon fast ein bisschen verbrecherisch, über so ein Solo dann sich zu verabschieden aus dem Stück, das man da gerade gehört hat, wo doch hier etliche absolute Spitzentöne und auch ein, ja, wie ich finde, ziemlich beeindruckendes Zusammenspiel einer sehr aussagekräftigen Band stattfindet. Möchtet ihr wissen, wer es war?
Unbedingt, weil also Stimme war jetzt keine dabei.
Nein.
Und das ist natürlich jetzt schon interessant. Aber eben, ich finde auch eine sagenhafte Gruppenenergie. Also wie das so die Power nach vorne geschoben hat. Und eben, es beginnt so sanft und dann nimmt es so Fart auf.
Eben so ganz sehr spannend. Kontinuierlich gesteigert in der Intensität. Und es ist nicht lauter geworden, sondern einfach intensiver.
Ja. Das ist übrigens ein Merkmal dieses Albums, das da heißt For the Love of It All. Und dass eben die sechs Stücke, die sich darauf befinden, die so zwischen knapp 7 Minuten und etwas über 8 Minuten jeweils lang sind, dass die genau diese Steigerung haben, dass sie teilweise auf sehr einfachen Melodien aufbauen zunächst mal und dann immer diese Intensitätsschub. Dahinter steckt eine junge Band aus der schönen Stadt Baltimore und deren Chef ist der Trompeter Brandon Woody. Und jetzt Hand aufs Herz, hat irgendjemand den Namen schon mal gehört?
Nein.
Ich habe ihn vorher auch nicht gehört.
Nicht mal Woody Brandon.
Nein, also Brandon Woody ist ein Name, den man sich merken kann, denke ich. Er ist 26 Jahre alt. Das ist sein Debütalbum als Bandleader. Und tatsächlich hat der Blue Note-Chef Don Wars ihn entdeckt und findet, dass man dieses Talent also fördern muss. Und dieses Album ist ja mit einem schönen feierlichen Ton oft ausgestattet, finde ich. Also die Musik auf dem Album. Tatsächlich ist Brandon Woody ein junger Mann, der dieses Album For the Love of It All seiner Stadt, nämlich Baltimore, widmet, seiner ganz persönlichen, aber auch der kulturellen Identität in der Community in dieser Stadt, seinen Wurzeln, also den Großeltern, die von woanders her dorthin gekommen sind. Und ich finde es ganz bemerkenswert und habe mich dann auch in der Vorbereitung jetzt für heute Abend da ein bisschen hineinbegeben nach Baltimore und bin über eine herrliche Doku von PBS, also das ist ein Sender, der so ähnlich ist wie ein öffentlich-rechtlicher in Amerika, über Baltimore gestolpert, über einen kleinen Jazzclub, in dem auftrat wer? Brandon Woody, so, und konnte das nachempfinden. Die in ihrer freien Zeit so einen Club hochziehen, ja, wo wenig Geld fließt, wo es darum geht, dass man diese Weitergabe des Wissens, das in einer solchen Stadt vorhanden ist, denn aus Baltimore stammt zum Beispiel der Ragtime-King U.B. Blake, auch der Schlagzeuger Chick Webb, in dessen Big Band Ella Fitzgerald einst groß geworden ist, ist ein Kind von Baltimore. Also da gibt es eine Music Heritage, an die die jungen Leute anknüpfen. Und es gibt eben so dieses Bedürfnis, dass man in der afroamerikanischen Community auch zusammenhält und eben auch diese Musik feiert. Und das macht Brandon Woody ganz wunderbar auf dem Album. Und jetzt die Musiker. Am Piano, an der Orgel, dann auch am Fender Rhodes spielt Troy Long und der spielt schon ganz lange mit Brandon Woody zusammen, nämlich seitdem sie Teenager waren, in einer Band, die sie formiert haben und die Band heißt eigentlich immer noch so, Upendo. Jetzt fragt man sich, was bedeutet bitte Upendo? Das ist Kiswahili und das ist das Wort für Liebe in Kiswahili. Und Michael Saunders spielt Bass und Quincy Phillips spielt Schlagzeug. Imani Grace, die wir vorher haben singen hören, ist nur bei einem Stück dabei. Und manchmal gibt es noch einen Gastmusiker, der ein bisschen Synthesizer dazu spielt, Vittorio Stropoli. Aber im Kern ist es dieses Quartett Upendo. Das Stück, das sie zuletzt gespielt haben, das hat übrigens der Brandon Woody einem Afrikaner gewidmet, namens Ota Benga und hat das Stück We Ota Benga genannt. Ota Benga wurde 1904 aus dem Kongo, ja, sklavenmäßig da rausgekauft. Das war ein Stammesangehöriger des Batwa-Volkes und das sind Pygmäen. Sein ganzes Dorf ist ausgelöscht worden von den Belgiern, die damals schon im Kongo waren. Er war der einzige Überlebende und wurde dann von einem US-amerikanischen Missionar, der eigentlich mehr ein Sklavenhändler war, zusammen mit 8 anderen nach Amerika geholt, damit sie dort bei der Weltausstellung 1904 in St. Louis ausgestellt werden würden. Und Ota Benga ist dann geblieben, landete als Ausstellungsstück im Bronx Zoo in New York, wollte wieder zurück in seine Heimat, konnte dort nicht mehr andocken, kam wieder zurück in die USA und wurde dann quasi so in Anführungszeichen ganz schlecht gemeint zivilisiert und hat sich mit 32 Jahren umgebracht. Und dieses Stück hieß jetzt eben We Otabenga. Also das so dazu, zu diesem Hintergrund, dass es um Heritage geht, dass es, wo kommen wir her, was sind die Geschichten, was sind die ganz alten Geschichten, die gar nicht unbedingt unsere ganz persönlichen sind, die aber alle damit zu tun haben, dass wir in einem Land leben, in dem wir permanenten Rassismus und auch einer ganzen Historie von Gewalt unterworfen sind. Ja, ich denke, das ist auch dabei, aber das Ganze eben nicht in einem Tonfall der Wut, sondern in einem Tonfall der Innigkeit. Ich habe das angehört, natürlich ohne vorher irgendwas zu lesen darüber, und habe mir gedacht, das ist aber schön, das ist so feierlich, das ist so ernsthaft, das ist so kraftvoll, und so sind die Stücke.
Ich glaube, wir hören noch eins. Ja. Mich würde jetzt aber interessieren, und das ist natürlich jetzt schwer zu beantworten, ob wir das jetzt anders hören werden nach der Geschichte. Und natürlich, es gibt eine Möglichkeit. Sie alle zu Hause können uns eine E-Mail schreiben an jazz@ard.de, ob Sie dieses Stück jetzt anders hören, wenn Sie den Hintergrund ja zu dieser Musik erfahren haben. Ja.
Und ich bin jetzt gespannt auf das dritte Stück.
Ja, und das, ihr Lieben, das wird schon das letzte Stück sein für heute Nacht, hier bei uns zumindest. Und ich muss sagen, ich weiß gerade gar nicht, wie unsere Geschichte weitergeht. Wann hören wir uns denn mal wieder?
Wir sehen und hören uns wieder natürlich bald. Und zwar am 30. Juni gibt es die nächste Ausgabe von Hören wir Gutes und reden darüber hier in ARD Spotlight.
Wunderbar. Und hier bei uns zuletzt jetzt noch einmal die Band Upendo rund um den Trompeter Brandon Woody aus dem Album For the Love of It All mit dem Stück Wisdom, Terrace on St. Paul Street.
Und wir verabschieden uns vorher noch.
Mein Name ist Beate Samson.
Roland Spiegel.
Und Ulrich Habersetzer.
Und in der Technik Jerome Adler Zanabili.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 23 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Abend. Die Bundesregierung hat in ihrer Asylpolitik einen Rückschlag erlitten. Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist laut einer Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes rechtswidrig. Im konkreten Fall ging es um 3 Somalier, die von Frankfurt-Oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden. Innenminister Dobrindt sieht aber dennoch keinen Grund, etwas an der Praxis zu ändern.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock ist zur Präsidentin der UNO-Generalversammlung in New York gewählt worden. Sie war die einzige Kandidatin für das Amt. Bei der geheimen Wahl erhielt Baerbock 167 Stimmen. Sie tritt ihr Amt Anfang September an. Aus New York Martin Ganselmeier.
In ihrer Rede nach der Wahl kündigte Baerbock an, dass sie sich in ihrer einjährigen Amtszeit um die Interessen aller 193 Mitgliedstaaten kümmern will. Gleichzeitig werde sie sich für Reformen einsetzen, um die Vereinten Nationen auch in schwierigen Zeiten zu stärken.
Die Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Das Gespräch in Istanbul dauerte etwa eine Stunde. Einen Durchbruch gab es nicht. Beide Seiten vereinbarten aber erneut, Kriegsgefangene auszutauschen. Diesmal vor allem Schwerverletzte und junge Menschen. Außerdem sollen tausende Leichen übergeben werden. Mit Unterstützung des Software-Milliardärs Hasso Plattner soll ein neuer Universitätsstandort in Potsdam entstehen. Das teilten dessen Stiftung und die Landesregierung mit. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam, Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.